Okay, dann starten wir mit dem eigentlichen Vortrag. Matthias Daues hat einen spannenden Vortrag mit dem Namen How Far, How Much, How Many, Hilbert und Dijkstra zum Appell. Was sich dahinter verbirgt, da sind wir gespannt davon zu hören. The floor is yours.
Dankeschön, so ist es. Das hier hinter mir ist ein Dialog mit meinem Kollegen Richard Schmid, promovierter Mathematiker, beschäftigt sich mit Optimierungsproblemen und integer-linearen Programmen. Das sind alles Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe, aber der macht auch so große Berechnungen über große Datenmengen. Und als er U-Krass geschrieben hat, habe ich einen Luftsprung gemacht, weil ich es total cool fand, dass ich was gebaut habe, was der cool findet, weil ich finde den cool, den Typ. So, der Herr Hilbert fand es natürlich nicht so toll, zum Appell gerufen zu werden und meinte in seiner unnachahmlichen Art, dass Geografie ja sowieso eigentlich viel zu schwer ist für Geografen. Eigentlich hat er das über Physiker gesagt, aber das Prinzip ist ungefähr das Gleiche. Und der Herr Dijkstra, naja, was regen sich eigentlich alles so auf? Ich habe 20 Minuten gebraucht, um diesen Algorithmus zu designen, den heute alle verwenden. So, die beiden Kollegen sind unglaublich hilfreich für uns Geografen, weil sie Dinge tun oder Dinge gedacht haben, die uns das Arbeitsleben doch deutlich vereinfachen. How far, how much, how many? Eine ganz generische Fragestellung. Ja, ach so, erst ich bin auch ein bisschen generisch. Also, Matthias Daues, ich bin ein Geograf in der Telekommunikationsbranche, im Augenblick bei der Vodafone tätig. Ich bin der Auffassung, dass GIS-Systeme eigentlich der Kern des Geschäfts sein sollten. Das ist eine Auffassung, mit der wir Geografen in der Regel relativ alleine dastehen. Ich bin PostGIS-Fan und Anwender. Das wird sich im Folgenden deutlich zeigen. Warum? Weil das eine Datenbank ist, mit der man so ungefähr allen Scheiß machen kann, den man machen möchte. Und das auch noch schnell. Und das auch noch, ohne dafür zunächst mal Geld bezahlen zu müssen. Das ist eigentlich unglaublich. Und alles, was wir tun, tun wir nicht alleine. Ich möchte ganz explizit meine beiden Kollegen Markus und Jonas erwähnen. Jonas sitzt hier auch. Die mit mir zusammen das gebaut haben, was ich im Folgenden vorstelle. Und ohne jemanden, der dafür sorgt, dass Daten fließen, und ohne jemanden, der dafür sorgt, dass aus Daten interessante Formen werden und die Transformation der Daten in ein Zielmodell baut, kann man gar nichts machen. Insofern bin ich sehr froh, mit zwei extrem talentierten und sehr, sehr netten Kollegen arbeiten zu dürfen. Es sind noch viele andere, aber die beiden seien speziell erwähnt. Gut, danke. Ah ja, ist besser. So, also generische Fragestellung. Welche x sind y entfernt von z? Also wie viele Schüler sind maximal 2 Kilometer entfernt von der nächsten Grundschule? Wie viele Raucher wohnen im Umkreis vom Zigarettenautomaten, wenn das 150 Meter Fußweg sind? Wer, wie weit ist es zum nächsten Späti? Bundesweit heißen die Dinger anders, aber der Trinker möchte gerne wissen, ob er in einem guten Einzugsgebiet wohnt. Das sind alles die gleichen Fragestellungen. Für uns war es die Fragestellung, welche Adressen sind maximal 300 Meter entfernt vom nächsten Zugangspunkt ins Glasfasernetz. Das ist eine sehr relevante Fragestellung heutzutage, weil ja Glasfaser total toll ist. Wie macht man das jetzt? Wie beantwortet man so eine Frage? Ganz generisch eigentlich immer so, dass man Datenquellen nimmt, in dem Fall eben Adressen, ein Straßennetz, die Points of Interest, auf die gezielt werden soll, in unserem Fall die Netzzugangspunkte. Dann hat man da so 3 Datentöpfe, die erschließt man sich, holt sie sich, dann transformiert man die, dann rechnet man was und am Ende hat man das Ergebnis. Total einfach eigentlich. Und das Schöne ist, und das ist so ein Shoutout an diese unglaublich tolle Szene, in der wir uns bewegen dürfen. Das kann man alles mit Werkzeugen machen, die man nur verwenden können muss. Verwenden dürfen kann man sie, indem man sie sich installiert. Das ist wirklich unglaublich. OpenStreetMaps mit Straßendaten, die extrem präzise auch auf privatem Grund sind. Osmium, Jochen Topf, Osmium und OSM2PGSQL, der dafür sorgt, dass man die Daten eben ganz schnell auch bei sich in der Datenbank liegen haben kann. Python, dieses unglaubliche Meer von Menschen, die Python-Bibliotheken schreiben und uns Dinge möglich machen, von denen wir, als wir studiert haben, nicht mal träumen konnten, weil es das einfach nicht gab. Und dann PostGIS und PostgreSQL natürlich und PG-Routing als unfassbar potente Implementationen von Datenbanktechnologie und genialen Algorithmen in C++ geschrieben, unglaublich effizient implementiert. Das ist ein einziges Fest. Also vielen Dank an alle, die da mitmachen. Das ist total toll. So, aber heute nur Transformation und Berechnung. Das sind eigentlich die Schritte, mit denen ich euch konfrontieren möchte. Weil was passiert denn, wenn wir so Adressdaten und andere Punktdaten und Straßen importieren? Dann sehen wir so ein Kartenbild. Das sieht eigentlich schon ganz ordentlich aus. Wir haben so Adresskoordinatenpunkte und unsere Points of Interest und so Straßen. Und die haben auch alle, bringen die irgendwie Daten mit. Die haben alle eine ID. Das ist total super. In der Regel ist das eine Serial Integer ID. Was bedeutet das? Immer wenn ich einen neuen Datensatz in die Datenbank schreibe, wird die ID 1 hochgezählt. Total toll. Das ist ähnlich wie in der Bücherei. Würde ich hingehen und sagen, ich schiebe die Bücher ins Regal nach dem Eingangsdatum des Erwerbs. Und wenn ich alle Bücher zu einem bestimmten Thema haben möchte, muss ich halt sehr viel laufen, weil die stehen wild verteilt. Außerdem, in der Regel fangen halt alle bei 1 an zu zählen. Und wenn ich 3 Datentöpfe habe, die mit 1 anfangen, dann gibt's ganz, ganz viele Dubletten. Das ist doof. Das heißt, das Transformieren bedeutet eigentlich, aus diesen 3 sehr disparaten Töpfen, die auf einer Karte ganz schick aussehen, etwas zu bauen, das ineinander verknüpft und aufeinander bezogen ist. Das ist die Zielstellung. Dafür zu sorgen, dass alle Punktobjekte als echte Knotenpunkte modelliert sind. Und dass alle Straßen zu echten Kanten werden. Das heißt, dass wir aus diesen Geodaten Graphdaten machen. Weil der Graph kann im Grunde genommen auf einer Karte so aussehen, als wäre es einfach nur ein Line-String. Aber de facto ist der Graph mit signifikanten Eigenschaften ausgestattet, nämlich einem Anfangspunkt und einem Endpunkt. Und diese Anfangs- und Endpunkte sind im Zweifelsfall eben die Punktobjekte, die ich da mal hineingeschoben habe. Und die muss ich als ersten Schritt, als diese Adresse vom Bild vorher, muss ja irgendwie auf die Straßenkante bezogen werden. Also fälle ich mal ein Lot auf die nächstgelegene Kante und mache da einen neuen Punkt hinein. Und dann sage ich, hey, du bist ein neuer signifikanter Punkt, du bist nämlich der Anschlusspunkt von der Adresse an die Straße, deswegen ist der hier auch so hellblau. Und da schneide ich die Straße doch mal in 2 Stücke, dann habe ich 2 neue Kanten. Und das Gleiche mache ich mit allen anderen Punkten auch und danach zerschneide ich die Straße noch in echte Kanten und guck mal, ob diese Anfangs- und Endpunkte, die da entstehen, irgendwie zum Beispiel den Grad 1 haben. Das heißt, es geht nur eine Kante rein. Oder den Grad 3 haben, das heißt, es gehen mehr als eine Kante hinein und hinaus, sondern es ist eine Einmündungssituation zum Beispiel. Und alle Punkte, die Grad 2 haben, sind völlig insignifikant. Die sind Durchgangspunkte. Und das Einzige, was ich tun muss, ist sicherstellen, dass ich diese Lagebeschreibung, die in der Geometrie steckt, nicht verliere. Aber ansonsten kann ich das alles kompaktifizieren. Das ist dann sehr schön. Und dann habe ich ein generisches Datenmodell, in dem ich eine ID habe. Wenn ich möchte, kann ich den Typ der Punkte und den Typ der Kanten mitnehmen und alle Properties, alle Attribute, die die mal hatten, in so ein JSON-Objekt oder in ein H-Store, ein Key-Value-Paar H-Store-Feld schreiben. Wir haben uns für JSON entschieden. Und dann kann ich quasi alles, was vorher Geodatum war, jetzt mit in den Graph nehmen und danach auch weiterverwenden. Aber ich habe eine Datenbank, die eine echte Graph-Datenbank ist. Das ist ziemlich cool. Und wichtig ist, dafür zu sorgen, dass diese IDs durch alle Datentöpfe, also Punkttabelle genauso wie die Kantentabelle, dass die unique sind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Es müssen auch die gleichen IDs in beiden Tabellen stehen. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich disparate Datenquellen derart vereinheitliche? Das war eine ganz interessante Frage, die ich hatte. Und ich will irgendeine Art von Natural Key haben. Und dann kam freundlicherweise der Paul Ramsey mit einem Artikel Waiting for PostGIS 3.0. Und während Paul Ramsey so langweilig war, weil das Release war eigentlich fertig, hat er halt was geschrieben und gesagt, hey cool, wir haben jetzt folgende Funktion implementiert, wenn ihr Daten selektiert und nach der Geometrie sortiert, dann wird es nach der Hilbert-Kurve geordnet. Und da dachte ich mir, ich bin ja Geograf, was ist denn eine Hilbert-Kurve? Also, noch nie gehört. Und spielt dann gleich eine wichtige Rolle. Weil, was ist denn eine unique, natural key geeignete Eigenschaft eines Punktes im Raum? Das ist der Ort, das ist die Lage, das ist die Geometrie, die ist ziemlich eindeutig. Und wenn ich zweimal den gleichen Punkt habe und ich gehe dahin und dieses zweimal der gleiche Punkt stand als Geometrie an zwei unterschiedlichen Sachverhalten, dann sehe ich die ja. Da ist vielleicht eine Hauskoordinate und eine Mobilfunkmastkoordinate und es ist die gleiche Koordinate. Und dann schaue ich mir das Haus an und sehe, aha, da ist das Haus und da oben ist der Mobilfunkmast. Das ist ja nur eine Koordinate. Also drehen wir das ganze Ding mal um und sagen, die Geometrie, die Lage ist das Eindeutige und alles, was an Attributen, an Geometrien hängt, ist das, was dann im Zweifelsfall eben in der Lookup-Tabelle mit drangehängt gehört. Dann möchte ich gerne, dass aus der Geometrie ein Integer wird. Warum? Weil Integer in Datenbanken total super funktionieren. Viel besser als Varchar oder Text. geht viel schneller. Und ganz wichtig, ich möchte, dass das Integer in Postgres reinpasst. Weil mit so einem einfachen Integer kommen wir nicht weit. Wir brauchen schon Big Integer. Wir brauchen 64 Bit. Vom Postgres und sagt, ihr kriegt ihr aber nicht. Ihr kriegt nur 63 Bit, weil das erste Bit in der Postgres ist das Vorzeichen. Und schon fallen ganz, ganz viele Möglichkeiten, Standardbibliotheken zur Erzeugung von Big Integers zu verwenden, weg, weil die 64 Bit Strings erzeugen. Ja, und dann sind wir auf die Suche gegangen. Wir wollten also einen Hash der Geometrie, der eine hinreichend feine Auflösung bietet und die Lage kodiert, weil inzwischen wusste ich, was eine Hilbert-Kurve tut. Die kodiert Nachbarschaft. Weiß nicht, wer von euch die Hilbert-Kurve kennt, das Prinzip? Okay. Grunde genommen ist die Hilbert-Kurve, ganz generisch formuliert, ein n-1-dimensionales Konstrukt, das einen n-dimensionalen Raum lückenlos durchquert, sodass jeder Punkt genau einmal traversiert wird. Das heißt, ich kann eine zweidimensionale Fläche, ein kartesisches Koordinatensystem mit einer eindimensionalen, also linearen Struktur so füllen, dass jeder Punkt einmal auf dieser Struktur angehängt wird. Und das kann ich in beliebig feiner Auflösung machen. Im Grunde genommen ist es eine Rasterisierung in einer Quad-Tree-Struktur. Ja, und zwar so, dass quasi eine Selbstähnlichkeit der Kurve dazu führt, dass ich, wenn ich irgendwo bin, je feiner meine Hilbert-Kurvenauflösung wird, desto präziser wird die Verortung des Punktes im Raum auf dem linearen Objekt. Das heißt, desto kleiner wird die Oszillation im Raster. Und das Schöne daran ist, dass ich eben auf die Art und Weise dafür sorgen kann, dass wenn ich diese Linie am Ende nehme, schüttle und stramm ziehe und dann von 1 bis n durchnummeriere, die Teile, die nah beieinander in der Fläche liegen, halt auch in der Regel relativ nah beieinander auf der Linie liegen. Und warum ist das cool? Weil ich dann halt nicht von Regal zu Regal laufen muss, um Bücher zum gleichen Thema rauszusuchen, sondern die stehen alle nebeneinander. Bam, einfach so. Total toll, oder? So, das heißt, wenn ich diese Daten sortiert so in die Datenbank schreibe, dann liegen die halt alle in den gleichen Speicherobjekten, auf den gleichen Indexpages und Zugriffe werden sehr, sehr schnell. Das ist toll. Und freundlicherweise, na, wir haben das mit Google S2 probiert, 64-Bit, dann sind wir mal kurz über H3-Geo gestolpert, auch 64-Bit und dann haben wir Tammo Ippen auf GitHub gefunden, der eine sehr, sehr schöne kleine C-Funktion geschrieben hat, die einen Hilbert-Index rechnet und zwar frei konfigurierbar. Und wir wollen sowas wie eine hinreichend feine räumliche Auflösung erreichen, also 7 Decimals of Precision, 7 Nachkommastellen in der WGS84-Koordinate ist ungefähr ein Quadratzentimeter. Etwas weniger, je weiter nach Norden oder Süden wir gehen. Und das reicht uns. Das ist hinreichend genau. So, und wenn wir das tun, dann können wir eben aus so einer WGS84-Geometrie einen 31-stelligen Base-4-String machen. Und den können wir sehr, sehr schön in einen Base-10-Big-Integer umrechnen. Und den können wir in die Postgres-Datenbank schreiben. Und schon, zack, haben wir einen Integer-Index, der uns erlaubt, räumliches Wissen in einer linearen Struktur abzubilden und auch nicht räumliche Daten quasi mit sowas wie lagebezogenen Informationen auszustatten. Und in der Wirklichkeit sieht es dann so aus, dass man eben, wenn man diesen Hilbert-Index macht und daraus eine Linie zusammensetzt, sieht man, dass die Linie quasi, da wo die Punkte eng beieinander liegen, da knäuelt die sich so zusammen, dann springt sie ins nächste Baugebiet und dann ins nächste und das nächste. Und es ist so, dass man im Grunde genommen in diesen Knäueln die Struktur der Stadt wiedererkennt, das ist Köln, anstatt dass die Linie wild durch die Gegend springt, wie das bei einem normalen Index eben der Fall wäre. So, also jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben diesen tollen Graphen mit Knoten, mit Kanten und mit einer super ID und alles passt total gut zusammen. Jetzt könnten wir eigentlich hingehen und das Routing machen. Ne? 23 Millionen Adresspunkte, 50 Millionen Kanten, 100.000 Points of Interest, ist ja ein Klacks. Macht man mal eben so. Dann kam Richard wieder ins Spiel und da sagte, Matthias, wenn du das machst, das dauert Wochen, mach's doch lieber so. Verbinde doch bitte, und das ist jetzt sozusagen die Abstraktionsfähigkeit des Mathematikers gegenüber dem Geographen. Der sagt, naja, nimm doch einfach mal noch eine Nullwurzel und verbinde alle deine Points of Interest mit einer Nullkostenkante mit dieser Nullwurzel und dann routest du 1 zu m auf alle deine Adressen und dann wird jede Kante nur einmal traversiert, als quasi jedes Mal, wenn ich vom Quellpunkt zum Zielpunkt frage. Und danach, wenn du das Ergebnis hast, schneidest du diese Nullwurzel einfach ab und zack, fertig ist deine Distanz, deine Route, deine Strecke. Dachte ich mir, das ist ja total schlau, wäre ich nie drauf gekommen. So haben wir es gebaut. Und was wir dann damit machen, ist eben einen Orchestrator haben. Im Augenblick ist es Im Augenblick ist das Airflow. Wir haben einen Runner, das ist ein Python-Programm, das eine Stored Procedure aufruft. Und jede Stored Procedure fragt genau einen Selektor ab und schreibt das Ergebnis der Berechnung in eine Ergebnistabelle. Was ist ein Selektor? Wir haben einfach gesagt, wir möchten den Prozess parallelisieren. Wir nehmen 800 Quadrate, das sind einfach die GeoHash-Quadrate, fragen in jedem dieser Quadrate eben, die stellen wir die Frage, welche Adressen sind diese 300 Meter Distanz von Points of Interest entfernt, dann schreiben wir diese Adressen weg. Und für ganz Deutschland läuft es in drei parallelen Threads in 16 Minuten durch. Zuzüglich Vorprozessierung. Jonas besteht darauf, dass ich erwähne, dass 16 Minuten gelogen ist, weil wir müssen ja vorher ein paar Stunden Daten transformieren. Aber danach können wir 16 Minuten das berechnen und das können wir dann quasi 4x24 am Tag immer wieder aktualisieren. So, und wir haben dann ein Ergebnis, das eben genau so aussieht, dass wir den Point of Interest haben und alle seine umgebenden Adressen, die die Randbedingung erfüllen. Das war es. Vielen Dank.
So, vielen Dank, Matthias. Gibt es schon Fragen aus dem Auditorium? Genau. Einen Moment.
Ja, vielen Dank. Sehr begeisternd, der Vortrag. Wie lange dauert das Rechnen der Hilbert-Kurve denn? Also waren das die 16 Minuten oder war das dann die Analyse, die Erreichbarkeitsanalyse gewesen?
Die Hilbert-Kurve, also die Punkte mit einem Hilbert-Index ausstatten, gehört in die Vorprozessierung. Wir haben es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen implementiert. Zunächst haben wir letztendlich tatsächlich ein Python-Programm geschrieben, das gelaufen ist, bevor wir die Daten in die Datenbank geschoben haben. Das war so minder performant. Und inzwischen haben wir eine PostGIS hochgezogen, wo wir, obwohl es unsafe ist, PL Python implementiert haben. Und dann haben wir das Paket einfach in der PostGIS genutzt. Und dann kann ich die Funktion auch quasi generisch in einem SQL-Statement aufrufen. Das ist dann ziemlich schnell.
Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage, was sind denn so typische Anwendungsfälle, die man sonst noch so damit machen kann oder was empfiehlt sich denn dafür?
Naja, alles, was in irgendeiner Weise mit Einzugsgebieten zu tun hat, ist da im Grunde genommen prädestiniert. Wenn ich wissen will, wie groß ist mein Käuferpotenzial rund um Shopstandorte oder Außenwerbungsstandorte, wie viele Haushalte habe ich da? Wenn ich das mit demografischen Daten verschneide, kann ich quasi innerhalb gegebener Distanzen potenzielle Umsätze, potenzielle Kunden, was auch immer berechnen. Das ist also so für einfache Dinge, die im Umkreis stattfinden und wo ich Summen über flexible Flächen, die aus eben Distanzen sich zusammensetzen. Wenn ich sowas machen möchte, dann kann ich mit der Anwendung das quasi bundesweit, eigentlich kann ich das out of the box in jedem Land der Welt, in jedem Footprint der Welt nutzen, weil es auf WGS84 basierend eben so ist, dass ich alle Orte auf der Welt da einfach hineinbringe, ohne dass ich Angst haben muss, dass es einen Uniqueness-Constraint-Problematik gibt, weil ich halt die Koordinate, die Lage als Natural Key zu einem Integer mache. Dadurch kann ich sicherstellen, wenn ich Amerika schlucke, wird es nie in Konflikt geraten mit meinen IDs, die in Deutschland gerechnet worden sind. Das ist total super.
Ja.
Vielleicht das aufnehmend, eine Frage zur Laufzeit. Habt ihr euch da mal Gedanken gemacht? Deutschland ist schon relativ groß, trotzdem noch kleiner als Texas beispielsweise. Wenn wir jetzt ganz USA betrachten oder Gesamteuropa, können Sie da was zu sagen?
Ja, da kann ich was zu sagen. Also im Augenblick machen wir das auf einer achtkernigen Maschine mit 32 Gig RAM und einer Terabyte Festplatte. Das ist zwar ein Amazon RDS 2X Large Server, aber es ist eigentlich auch der Spec von meinem Laptop. Und wenn ich jetzt mir überlege, dass ich auf der GCP beliebig oder auf der AWS auch für einen Prozessierungsvorgang beliebig viele Ressourcen mir schießen kann und für eine Viertelstunde betreiben und wieder abstellen, würde ich sagen, haben wir, weil das komplett horizontal skalierbar ist, die gleiche Laufzeit auch für die ganze Welt.
So, jetzt kam über das Internet noch eine Frage rein, und zwar, welche Routing-Analysen sind darüber hinaus möglich? Neben Shortest Route und Einzugsbereiche geben gegebenenfalls auch Multi-Vehicle-Routing-Probleme?
Dazu kann ich gar nichts sagen, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Man muss wissen, dass das gar kein eigentliches Routing-Problem ist oder Routing-Problem ist, weil wir da keine Fahrzeuge fahren lassen. Es ist eine Distanzmessung über einen verfügbaren Pfad, der dadurch definiert ist, dass er halt entlang der Straße führt und keine Luftlinie ist. Aber wahrscheinlich wäre es auch möglich, da Constraints wie Direktionalität einer Kante und Beschaffenheit einer Kante mit hineinzubringen und in die Kostenberechnung des Streckenstücks zu implementieren. Ja, wahrscheinlich schon, aber nicht jetzt ebenso.
Alles klar, dann haben wir eine weitere Frage. Okay, dann kam jetzt noch eine weitere Frage rein, und zwar, du hast Antennen auf Häusern erwähnt. Wie verhält es sich mit einer vertikalen Routenberechnung, zum Beispiel durch ein Gebäude, da ihr ja vertikale Informationen zusammengedampft habt?
Das hat uns überhaupt nicht interessiert, da kann ich nichts zu sagen, tut mir leid. Aber es ist eine spannende Frage, muss man mal drüber nachdenken.
Genau, jetzt ist noch eine falsche Frage hier reingekommen von einem anderen Vortrag, die wollen wir hier nicht stellen. Gibt es noch eine andere Frage aus dem Publikum, lustig, die zum Thema passt?
So was wie Vortragskaraoke.
Alles klar, dann denke ich, haben wir schon viel gelernt, und der Matthias wird sicher auch noch für Rückfragen dann in der Pause zur Verfügung stehen. Dann bedanke ich mich. Der nächste Vortrag geht dann um halb weiter, um mit persistenten Indikatoren oder Identifikatoren für Geodaten. Und ich möchte nochmal an das Jeopardy-Quiz heute Nachmittag erinnern, da werden immer noch Kandidatinnen oder Kandidaten gesucht. Danke und bis später.